Können wir gleich auch auf dem Beamer sehen. Ich habe das vor ein paar Wochen auch schon mal bei uns in der Gemeinde erzählt und gezeigt. Aber es passt einfach ganz wunderbar zum Predigttext nachher. Und zwar ist das eine alte Zeichnung, ich denke mal so aus dem 19. Jahrhundert. Und die zeigt die Ruinen des Klosters von Iona. Und Tobias und ich haben eine kleine Kopie von dieser Zeichnung in einem kleinen Kunsthandel im Urlaub in Edinburgh entdeckt und haben sie unbedingt auch bei uns zu Hause aufhängen wollen. Warum? Das Kloster sieht heute nämlich so aus. Da kommt ein zweites Bild. Genau. Also, das Kloster Iona ist wieder aufgebaut worden und völlig wiederhergestellt. So ein paar kleine Baugerüste sieht man zwar heute immer noch hier und da, aber es ist eine prächtige schottische Kirche, Kathedrale fast geworden wieder. Tobias und ich hatten dann dort in diesem Kloster eine ganz wunderbare Einkehrwoche mit dieser wunderbaren Gemeinschaft von Iona verbracht. Da kommen Gäste aus aller Welt hin und lassen sich ganz neu berühren von einer sehr besonderen Liturgie und von besonderen Liedern, aber auch für den Einsatz für soziale Gerechtigkeit, wofür diese Gemeinschaft sehr berühmt ist. Die Gemeinschaft von Iona hat Ableger in ganz vielen Ländern Europas, aber hier, da in Schottland, da ist das geistliche Zentrum und dort leben dann auch die Mitglieder manchmal für eine längere Zeit zusammen. Aber wie ist das eigentlich gekommen? Das erste Bild, das zeigte ja nur noch Ruinen. Und tatsächlich hat das Kloster eine ganz, ganz lange Geschichte. Schon im Jahr 563 begann der heilige Columban, ein Missionar aus Irland, mit dem Bau des Klosters und Iona wurde schon bald zu einem führenden christlichen Zentrum Schottlands. Ein blühendes geistliches Leben entwickelte eine ganz enorme Ausstrahlungskraft. Und von dort wurde das Christentum dann auch teilweise im restlichen Europa verbreitet. Aber 500 Jahre später war Iona von so vielen Wikinger-Attacken ausgesetzt, dass es letztlich aufgegeben werden musste. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Im 12. Jahrhundert wurde das Kloster wieder aufgebaut. Und Benediktiner und Augustiner prägten das Leben in Iona für die nächsten 300 Jahre. Aber das Spiel wiederholte sich. Mit den Wirren der Reformation wurden die Mönche vertrieben, das Kloster privatisiert und es verfiel. So blieb es wieder einige hundert Jahre. Und eigentlich schade, dass so ein berühmtes Kloster, das mir sogar schon im Studium in Lehrbüchern über frühe Kirchengeschichte immer wieder begegnet ist, dann so in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war. Wenn man so manchen Schreibern heutiger Zeitungsredaktionen oder in Online-Kommentare glauben möchte, dann wäre das das Schicksal der Kirche allgemein, dass die Kirche in den westlichen Ländern auch so einen Niedergang erleben muss. Die einen meinen, die Kirche habe sich überlebt, sie sei ein Relikt aus alten Zeiten mit einer unverzeihlichen Macht- und Gewaltgeschichte, die man dringend überkommen muss. Und endlich sei die Menschheit aufgeklärt und gegenüber Machtgefällen sensibel genug, um den Mythos einer göttlichen Autorität hinter sich zu lassen. Und die anderen meinen, in den letzten Jahrhunderten sei die Kirche einfach deshalb irrelevant geworden, weil es zu viele Angebote und Optionen daneben gibt. Kirche ist also so ein mögliches Hobby unter vielen und mancher wird vielleicht sogar schräg angeguckt, wenn er sagt, er engagiere sich in einer Gemeinde. Die Gesellschaft ist so plural und vielfältig geworden, dass man sich dann schon bewusst dazu entscheiden muss, sich einer Kirchengemeinde anzuschließen. Und diese Entscheidung ist ja oft auch gar nicht so leicht, wenn es nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, was man eigentlich davon hat. Wer im Sportverein oder bei der Feuerwehr oder im musikalischen Bereich tätig ist, der kann ja sofort sagen, was ihm daran gut tut oder was er daran gut findet. Bei der Kirche ist das ja ein bisschen komplizierter. Für viele kommt es ja zunächst auf die Gemeinschaft drauf an, ob einem die Leute irgendwie zusagen oder nicht. Aber alles, was an Kirche tiefer geht, das liegt ja irgendwie so quer zum Zeitgeist. Dass es einen Gott gibt, mit dem man eine persönliche Beziehung haben kann. Dass man glaubt, dass Jesus Christus mehr als nur ein vorbildlicher Mensch war und sogar vom Tod auferstanden ist. Dass man in dieser merkwürdigen Gemeinschaft, in diesem Glauben verbunden ist und sich doch immer wieder auch ärgern kann. Und dass man dann aber trotzdem bleibt, weil man tief drinnen ein Gefühl hat, dass Gott hier doch irgendwo seine Finger im Spiel hat. Als ob es da noch eine andere Wirklichkeit gibt, die man nicht sehen kann. Das sind ja alles Dinge, die erscheinen für jemanden, der von außen drauf guckt, vielleicht gar nicht so plausibel. Dass das Ding mit der Kirche Jesu Christi von außen betrachtet unplausibel für die einen oder ärgerlich für die anderen ist, ist aber auch was, was von Anfang an zum christlichen Glauben dazugehört. In der Lesung haben wir vorhin gehört, Jesus Christus ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und es gilt auch, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden, ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. Es geht bei der Kirche im Kern also nicht um eine normale, menschengemachte Institution, auch wenn sie das natürlich immer auch ist. Wer sich in einer Kirchengemeinde einbringt, der bekommt das ja manchmal zu spüren, dass das auch eine ziemlich mühsame Institution sein kann. Aber es ist eben nicht ihr Kern. Im Kern ist die Kirche ein geistliches Haus, das sich auf den Glauben auf Jesus Christus gründet. Und ich bin überzeugt, dass sich alles Mühsame an Kirche nur aushalten und vergeben lässt, wenn dieser Glaube an Jesus Christus im Herzen von uns Christen lebt. Ein Glaube, der auch schon damals schwer zu fassen war, an dem Leute sich immer schon gestoßen haben, der aber dennoch zum festen Lebensfundament für die wurde, die sich darauf einlassen konnten. Damit komme ich zum Predigttext für heute. Der steht nochmal woanders, nämlich im 1. Korinther 3. Und da schreibt Paulus Folgendes. Ihr seid Gottes Bauwerk. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Jesus Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Mit diesen doch sehr deutlichen Worten warnt Paulus hier, das mit der christlichen Gemeinde nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aus welcher Glaubenshaltung heraus wir handeln, das ist nicht egal. Selbst wenn das zunächst für andere gar nicht sichtbar oder auch keine konkreten Folgen hat, in Gottes Augen gibt es da schon Unterschiede. In der volkskirchlichen Realität gibt es ja einige Menschen, die engagieren sich für Kirche, weil sie etwas für die Zivilgesellschaft tun wollen oder weil das Gemeinschaftsgefühl für sie oder ihre Kinder an erster Stelle steht. Oder weil das Kulturgut und die Tradition erhalten werden soll. Aber wenn es um den Glauben an Jesus Christus geht, halten sie sich diese Frage doch sehr offen. Dann heißt es manchmal, er war ein vorbildlicher Mensch, aber der Rest sei ein Mythos. Und das mit der Auferstehung, das müsse man heute psychologisch oder symbolisch deuten. Es ist natürlich schön, wenn Menschen sich für Kirche engagieren, gar keine Frage. Aber Paulus nennt das ein Bauen mit Holz, Schilf und Stroh. Es hat weniger Substanz, weniger Qualität. Es hält nur in der diesseitigen Welt. Im kommenden Reich Gottes reicht das nicht aus. Mit Gold, Silber und kostbaren Steinen bauen diejenigen, die von dem Wert wissen, den Jesus Christus ganz persönlich für ihr Leben bedeutet, nämlich als der auferstandene Erlöser. Und dafür muss man so mutig sein und wirklich glauben, dass es neben dieser irdischen Realität tatsächlich noch eine übernatürliche, andere, göttliche Realität gibt, die man nicht beweisen, sondern nur erfahren kann in der Beziehung mit Jesus Christus. Ich komme noch einmal zurück auf das Bild mit dem Bauwerk, das sowohl Paulus in seinem Korintherbrief als auch Petrus, wie vorhin in der Lesung, in seinem Brief verwendet. Also dieses geistliche Haus oder der Tempel, der kann ja nur mit mehreren Steinen gebaut werden. Und dabei changiert es bei Paulus und Petrus zwischen ihr seid die Bauenden und ihr seid die Steine oder ihr seid das Bauwerk. Im Petrusbrief haben wir vorhin ja auch schon gehört, lasst ihr auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. So ganz lässt sich die Spannung vielleicht nicht auflösen. In Wirklichkeit sind wir ja immer beides. Wir sind das Material, mit dem Gemeinde gebaut wird, und wir sind genauso auch diejenigen, die Gemeinde aktiv bauen. Kann man denn nicht auch für sich ganz privat alleine Christ sein? Das fragen ja manche. Klar, geht das für eine Weile. Aber dann bist du nur ein Stein auf dem Grundstein, zwei Steine. Daraus entsteht noch keine Kathedrale. Zum Christsein gehört die Gemeinschaft mit anderen Christen einfach dazu. Viele lebendige Steine zusammen mit dem lebendigen Grundstein, mit dem Fundament, das gelegt ist, das ergibt dieses geistliche Haus. Ihr seid alle Kirchsteine. Das zeigt übrigens auch das Logo von meiner Gemeinde in Oblengen. Das habe ich neulich auch schon mal erzählt. Das Kreuz in der Mitte, das ergibt sich ja aus diesen bunten Quadersteinen, die so aussehen wie die Quadersteine an der St. Martinskirche in Remels. Da vorne an der Kirchmauer die ganz alten Steine. Und es soll zeigen, dass es eine bunte Vielfalt gibt, weil wir alle ganz verschieden sind, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und doch hält das alles zusammen durch das Kreuz in der Mitte. Und das Kreuz steht für Gnade. Die Gnade Gottes mit uns und unsere Gnade miteinander, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Und das Kreuz, das sieht vielleicht auch aus wie ein Riss. Im Zwischenmenschlichen, da geht ja auch manchmal was kaputt. Und da denke ich wieder an Paulus' Rede von den unterschiedlichen Materialien. Auch das kann man ja unterschiedlich auslegen. Gold, Silber, wertvolle Steine und Holz, Schilf und Stroh. Manche Konflikte in Gemeinden entstehen ja, weil sich Gemeindemitglieder mit unterschiedlicher Qualität investieren. Sagen wir es mal so. Die einen lassen sich ihren Einsatz für die Gemeinde aus Glaubensgründen richtig was kosten. An Kraft und Energie und Zeit, die sie letztendlich für Jesus Christus investieren wollen. Bei anderen ist das eher weniger so. Oder ich selber, wenn ich ehrlich bin, kenne ich Phasen, in denen auch ich nicht mit Gold und Silber gebaut habe, sondern mit Holz und Stroh, weil auch ich ein schwacher Mensch bin. Da kann das Ungleichgewicht vielleicht manchmal Ärger auch auslösen. Oder man ärgert sich auch manchmal über das ganze System Kirche, die ganze Institution, die neben Gold und Silber und Edelsteinen auch so viel Holz und Schilf und Stroh eingebaut hat. Unabhängig jetzt von Einzelpersonen, einfach über die Jahrhunderte, die diese Institution einfach besteht, so wie sie ist. Das Bild von diesen Baumaterialien, das kann man also in alle möglichen Richtungen deuten und zeigt ja einfach die Realität. Beides existiert in Kirche nebeneinander. Das Wertvolle und Haltbare und auch das, was vergänglich ist und vielleicht keinen bleibenden Wert hat. Und wir müssen abwarten, wie Jesus eines Tages darauf reagieren wird. Und manchmal kommt da vielleicht auch der Gedanke, wisst ihr was, ich gehe, ich tue mir das nicht mehr an. Aber da haben doch Paulus' Worte auch was Tröstendes und Ermutigendes. Wer durch den Glauben an Christus mit Gold, Silber und Edelsteinen am Bauwerk der Gemeinde, an diesem geistlichen Haus mitgebaut hat, für die Gemeinschaft, für der Christen, der Gläubigen, dessen Einsatz, der war ja nicht vergeblich. Es hat ja einen bleibenden Wert und Stabilität, auch in der jenseitigen, der unsichtbaren Welt. Selbst wenn man das vielleicht jetzt noch gar nicht immer alles so sehen und beurteilen kann. Und ganz besonders wichtig ist mir auch, wer trotz Gemeindefrust und Ärger bleibt, der erlebt auch das Wunder. Durch diesen Riss, da geht doch auch das Licht durch. Wer bleibt, der kann am eigenen Leib erleben, was Gnade und Vergebung durch den Glauben an Jesus Christus auch bewirken kann. Auch in der Gemeinde und im System Kirche, wo Menschen schon zu aller Zeit mit unterschiedlicher Qualität gebaut haben. Und man erlebt, wie es ist, trotzdem zusammen weiterzugehen, wie das gehen kann. Vielleicht veränderter oder geheiligter als vorher. Und so gibt es doch in den Jahrhunderten und Jahrtausenden bei Kirchen immer wieder neue Anfänge. So war es auch bei dem Kloster von Iona. In den 30er Jahren hatte der schottische Pastor George MacLeod ein Burnout. Er war zuvor Pastor in einem Arbeiterviertel von Glasgow, wo ihm die Armut der Industriearbeiter unter die Haut ging. Nach Jahren des Dienstes war er müde und erlitt einen Zusammenbruch. Er ging für eine Auszeit nach Jerusalem. Und an einem Ostermorgen in einer orthodoxen Kirche, da hatte er plötzlich ein geistliches Erlebnis. Er wurde überwältigt von einem Gefühl der Erneuerung der Kirche als dem gemeinschaftlichen Leib Christi. Das muss ganz tief körperlich fast in ihm erfahrbar gewesen sein. Und diese Erfahrung, die sollte den Rest seines Lebens ganz stark prägen. Er hängte den Beruf des Gemeindepfarrers an den Nagel. Er sammelte Arbeiter aus Glasgow um sich und gemeinsam gingen sie nach Iona, um diese Ruine des Klosters wieder aufzubauen. Und aus diesem gemeinsamen Arbeiten an der Klosterkirche mit den ganzen Handwerkern und Bauarbeitern aus Glasgow, da entstand plötzlich eine neue geistliche Gemeinschaft, ganz ökumenisch, mit neuer Liturgie, mit sozialem Engagement, das über die Grenzen Schottlands hinaus bekannt wurde. Das Aufbauen der Klosterkirche ist ja nur ein Symbol. Es geht ja im Kern gar nicht ums Gebäude. Es geht um diese geistliche Gemeinschaft, die Christus nachfolgen will und mit ihm das Reich Gottes bauen will, die Licht und Segen und Liebe verbreiten möchte und sich vom Heiligen Geist leiten lassen will. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei, damit das Reich Gottes wachsen kann, damit das Gebäude oder das geistliche Haus wachsen kann. Darum engagieren wir uns doch in Kirche und bringen uns ein, jeder auf seine ganz eigene Weise, so wie er kann. Ganz praktisch, ganz bodenständig, denn aus lebendigen Steinen ist die Andreas-Gemeinde gebaut, auf dem Grund, den niemand anders legen kann, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen.